Johannes 12, Worte aus Johannes 12, die ersten 11 Verse. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machten sie ihm ein Mahl und Martha diente ihm, Lazarus aber einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Da sprach einer seiner Jünger, Judas Iskariot, der ihn hernach verriet: Warum ist dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft worden und den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er nach den Armen fragte, sondern er war ein Dieb, denn er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben war. Und da sprach Jesus: Lass sie in Frieden. Es soll gelten für den Tag meines Begräbnisses. Denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Da erfuhr eine große Menge der Juden, dass er dort war, und sie kamen nicht allein um Jesu willen, sondern um auch Lazarus zu sehen, den er von den Toten erweckt hatte. Aber die hohen Priester beschlossen, auch Lazarus zu töten, denn um seinetwillen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Wir wollen beten. Vater im Himmel, wir wollen dir zuallererst auch noch einmal in dieser Form danken, dass wir an diesem Morgen so zusammenkommen können, dass wir die Gelegenheit haben, einander zu sehen, dass wir singen, dass wir beten können, dass wir Worte von dir hören dürfen. Du bist ein treuer Versorger deiner Gemeinde. Danke. Und wir schließen unser Gebet mit ein, die heute Morgen nicht hier sein können. Bitten dich für die, die durch die Umstände ihres Lebens davon abgehalten werden, sich hierher auf den Weg zu machen. Und wir danken dir für die, mit denen wir über den Livestream verbunden sind. Und so treten wir gemeinsam in deine Gegenwart und ehren dich, unseren Gott. Du bist es wert, du bist würdig, dass man dich lobt. Deine Größe, deine Majestät, deine Macht, deine Weisheit und deine unglaubliche Liebe, die sind es, die immer und immer wieder neu uns in deine Gegenwart führen und uns in den Lobpreis bringen, in die Anbetung zu dir, auch an diesem Morgen. Und jetzt dürfen wir zu dir kommen mit all dem, was uns ausmacht, mit unserem Glück, unserer Freude, unseren Welten, in denen du uns reich beschenkst und dich um uns kümmerst in so vielfältiger Weise, aber auch zu dir kommen mit unserer Last, unserer Not, unserem Kleinmut, unserer Sünde, unserem ganzen Sein und in deine Beziehung zu dir hineintreten, die Gemeinschaft mit dir hineintreten. Du lässt uns zu dir. Du willst, dass wir mit dir zusammen sind. Hab Dank dafür. Und wir wollen dir zuhören, auch an diesem Morgen. Das hören, was du uns zu sagen hast, das ist wichtiger als alles andere. Und so gib auch heute Morgen, dass die Worte, die wir jetzt ausgelegt bekommen, Hans-Joachim Eckstein, durch deinen Geist sich mit unserem Geist und unserem Leben, unserem Sein verbinden. Gib deinem Wort die Kraft und die Fruchtbarkeit, die du willst. Herzlichen Dank, dass wir dich kennen, Herr Jesus, und dass du die Mitte unseres Lebens geworden bist. Wir beten dich darüber an. In dir, Herr Jesus, in dir haben wir alles. Dank sei dir. Amen.
Sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machten sie ihm ein Mahl und Martha diente ihm. Wir haben die dritte Einheit unserer Trilogie zu Maria und Martha und hier zusätzlich zu ihrem Bruder Lazarus. Drei Edelsteine, des Evangeliums. In Lukas 10, dem ersten, die Einkehrgeschichte. Jesus kehrt ein in das Haus von Maria und Martha. Und wir haben das Gegenüber des Verhaltens der Martha und der Maria. Und Jesus antwortet auf geheimnisvolle Weise, für uns vielleicht rätselhaft, indem er eindeutig das Verhalten der Maria als das zu dieser Zeit und Situation angemessene beurteilt. In Johannes 11, der Auferweckung des Lazarus, da haben wir nicht nur für die Trilogie Maria und Martha, sondern für das Johannesevangelium einen Höhepunkt. Es ist die Mitte des Evangeliums, Kapitel 11, der 21 Kapitel. Und es ist zugleich, so kann man sagen, die Wasserscheide. Es ist ein Gipfel. Ein Gipfel schon darin, dass dieses siebte Zeichen, das Jesus tat, um die Herrlichkeit seines Vaters zu erweisen, ja der absolute Höhepunkt ist. Gewiss, einige Herren unter uns aus dem Badischen oder Schwäbischen, sie mögen sagen, mich hat auch das erste Zeichen schon überzeugt. Die Verwandlung von Wasser zu Wein gelingt mir nie, wenn ich Sprudel kaufe. Insofern ist das für mich schon eindrücklich das Symbol der Heizzeit des absoluten Luxus. Aber hier geht es noch mehr als nur um die Fülle des Lebens. Hier geht es nicht nur darum, dass eine Krankheit an mir geheilt wird, ob es das Augenlicht ist oder meine Lähmung, sondern hier wird ein Toter zum Leben erweckt. Und es changiert, es wechselt die Bedeutung, denn es geht ja gar nicht nur darum, dass die Schwestern den Lazarus als den verlorenen Bruder zurückbekommen in sein altes Leben, sondern das Gespräch geht ja um das ewige Leben und die wahre Auferstehung, nicht zurück in das Alte, sondern das ewige Leben, das beginnt mit unserer Wiedergeburt und das wir haben in der Person Jesus Christus. Der absolute Höhepunkt. Zugleich, und ist uns das bewusst, ist dieser Gipfel, diese Wasserscheide, auch die Trennung des öffentlichen Wirkens Jesu über 3 Jahre, wie wir gerade bei Johannes erfahren. 3 Passafeste, also 3 Jahre, hat Jesus seine Herrlichkeit offenbart. 3 lange Jahre hat er öffentlich gewirkt in den Zeichen, in den Worten und in den Begegnungen und der Gewährung von Gemeinschaft. Und nun 6 Tage vor dem Passafest. Das heißt 3 Jahre für die erste Hälfte des Evangeliums und nun die absolute Verdichtung auf eine Woche. Die Kapitel 12 bis 20 beschreiben eine Woche. Und dann noch 21 die weiteren Erscheinungen den Sonntag drauf und in der Folgezeit in Galiläa. Weit und breit hat Christus gewirkt. Und dennoch konzentriert sich das Evangelium auf eine Woche, in der all die Verkündigung Jesu, all die Liebe, die er erwiesen hat, sich verdichtet in dem Weg hinauf zum Kreuz, um als das Lamm Gottes unsere Sünden zu tragen. Hingebungsvoll hat er 3 Jahre lang gewirkt. Aber gibt es eine größere Liebe als die Liebe, die bereit ist, das eigene Leben einzusetzen? Es war in Johannes 12 eine absolute Wende, eine Verdichtung. Und wir haben den Text im Zusammenhang gehört, er mündet ein in den Todesbeschluss definitiv der Gegner. Wir müssen ihn und Lazarus töten. Ein absoluter Wechsel. Und dann erfahren wir, sie machten ihm ein Mahl und Martha diente ihm. Würden wir nur das Johannesevangelium haben, dann käme die Bemerkung unvorbereitet. Es ist ein Geheimnis, dass das Johannesevangelium, die Kenntnis der synoptischen Evangelien, der Überlieferung der Synoptiker, Matthäus, Markus und Lukas, voraussetzt. Johannes kann plötzlich in Kapitel 6 von den 12 Jüngern reden, aber hätte ich nur Johannes, wüsste ich gar nicht, wer sind die 12, weil er voraussetzt, dass man von Lukas her um die Berufung der 12 weiß. Und so setzt er auch hier voraus, dass wir die Einkehr kennen bei Maria und Martha. Und Martha ist wieder die Schwester, die Initiative ergreift und Verantwortung. Und wir haben es schon gesagt, das kennen wir auch aus heutigen Geschwisterfolgen, dass wir als die verantwortlichen Geschwister und wenn es noch 5 andere gibt, dann immer in die Verantwortung treten und alle anderen verlegen runtergucken, wenn es nicht Erbschaften zu verteilen gibt, sondern die Mutter zu versorgen ist und man gucken muss, was man mit dem alten Vater macht, wenn er pflegebedürftig ist. So war es auch bei Martha. Sie hatte die Verantwortung und so diente sie. Und wir haben schon betont im Zusammenhang von Lukas 10, es soll nicht etwa gesagt werden, dass die Kontemplation, das Studieren, das Bibelstudium und das Gespräch das einzig Gebotene ist für Christen und alle Formen von Diakonie und tätiger Nächstenliebe wären unterzuordnen. Dies wäre ein völliges Missverständnis schon von Lukas 10 und Johannes 12 wird es uns vollends klären. Nein, Lukas 10 war ja in einem Zusammenhang erzählt worden. Ein Schriftgelehrter kam nämlich zu Jesus in Lukas 10, 25 folgende und sagte, was ist das Entscheidende? Was ist Gottes Wille? Was sollen wir tun, um ewiges Leben zu erlangen? Und Jesus gab dem Schriftgelehrten das als Antwort, was er eigentlich selbst wissen müsste. Und viele Rabbinen hätten diese Antwort und haben diese Antwort auch gleichlautend gegeben. Nämlich das Doppelgebot der Liebe. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Person, mit deiner ganzen Kraft, mit aller Vernunft, mit aller Zeit. Und dann deine Nächsten wie sich selbst. Und da der Schriftgelehrte sich nicht überführen lassen wollte, dachte er, es sei klug, eine Rückfrage zu stellen. Ja, wer ist denn mein Nächster? Und daran schließt sich das Gleichnis vom barmherzigen Samariter an. Das heißt, Jesus hat zuerst den Fokus gelegt auf die Nächstenliebe, weil der Schriftgelehrte das problematisierte. Und die Einkehrgeschichte bei Maria und Martha ist die Ergänzung der Gottesliebe. Denn schon dort wird deutlich in Lukas 10, dass die Gottesliebe und die Nächstenliebe von Bedeutung sind. Und man kann das eine nicht gegen das andere ausspielen. Aber es gibt eine Priorität. Und die Priorität, die Vorrangigkeit, gilt der Gottesliebe. Gott lieben von ganzem Herzen. Ihn vollkommen lieben und an erster Stelle. Und das vor allen Dingen, weil die Liebe zum Nächsten in der Gottesbeziehung gründet. Alleine in der Gottesbeziehung bin ich vollkommen geliebt. Alleine in Gott habe ich ein vollkommenes Gegenüber, dem ich immer vertrauen kann, der mir immer und vollkommen treu ist. Ich habe schon genug Trauungen gehalten, um zu wissen, dass manche frisch Verliebte versucht sind zu sagen, was brauche ich denn einen Messias, ich habe ja meinen Mann. Die Illusion, die man haben kann, frisch verliebt und bei der Trauung, der andere ergänzt einem so geschickt, dass Gottesliebe und Menschenliebe sich nicht mehr als zwei Pole ergeben, sie konzentrieren sich auf einen. Und alle, die schon länger als 7 Tage verheiratet sind, wissen, auch der beste Ehepartner, ob Frau oder Mann, kann Gott nicht ersetzen. Wir heiraten einen Menschen. Und deshalb ist es so entscheidend, dass Gott immer und die Beziehung zu ihm an erster Stelle ist. Denn nur ihn kann ich unbegrenzt belasten. Bei ihm kann ich immer fordern, ihn kann ich immer anrufen, ob ich klage, lobe, lache oder verzweifelt bin. Die Nächstenliebe ist eine Liebe, die immer von Gott her lebt. Eine Reflexion der Liebe Gottes auf den Nächsten. Wir sind im Alltag oft versucht zu sagen, Es gibt so viel Bedarf an Nächstenliebe, ob in Seelsorge und Evangelisation, ob im diakonischen und sozialen Bereich oder im gesellschaftlichen, ökologischen Bereich. Es gibt so viel Not, so viel zu tun, dass doch eigentlich wir die Gottesliebe in der Nächstenliebe ausleben können. Und bei so viel Not und Bedarf in unseren Gemeinden, Familien, in der Gesellschaft und der Welt könnte man vor lauter Nächstenliebe die Gottesliebe zurückstellen. Aber es gibt keinen Ersatz für die Gottesliebe. Und deshalb gilt das Liebe Gott von ganzem Herzen und an erster Stelle. Die Gottesliebe mündet immer in die Nächstenliebe ein. Die Gottesliebe, unsere Liebe zu Gott und seine Liebe zu uns, drängt uns zur Nächstenliebe. Aber die Liebe zu Gott geht nie in der Nächstenliebe auf. Die Gottesbeziehung ist immer die erste und kommt an erster Stelle. Hat das Martha an diesem Tag gemerkt? Haben es die Jünger gemerkt, dass der Bezug zu Christus das Erste und Entscheidende ist? Die Jünger waren auf dem Weg nach Jerusalem ganz erregt und fiebrig. Und als sie mit Hosianna einzogen mit ihrem messianischen König und alle mit den Palmen gewedelt haben, waren sie völlig euphorisch. Warum? Weil nun ihr Herr verherrlicht wird? Nein, weil sie dachten, wenn er verherrlicht wird, haben wir eine Chance, mit nach oben zu rutschen. Und dass das kein böser Wille von mir ist, es sind die Evangelisten, die schreiben, die Jünger käppelten miteinander auf dem Weg nach Jerusalem, wer zu Rechten und zur Linken des Messias sitzt. Sie haben schon ein Schattenkabinett gebildet, bevor die messianische Zeit richtig begonnen hatte. Und die anderen 10 waren sauer, als Johannes und Jakobus miteinander rechts und links schon besetzt hatten. Und sie merkten, es reicht ihnen nur zum Regierungspräsidenten, wenn sie nicht aufpassen. Das waren die Gedanken der Männer. Und Martha war ohne Karriereabsicht, einfach aus tätiger Nächstenliebe, ganz damit beschäftigt zu kochen. Das Haus füllte sich wieder mit dem Geruch der Zwiebeln in der Pfanne und alle Jünger waren begeistert. Wir machen Karriere und vorher gibt's noch was zu essen. Sie waren ganz glücklich mit dem Tag. Es war ihr Tag. Und wir hören dann in Vers 3 von Maria. Völlig unvermittelt heißt es, da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Unvermittelt, weil es gar keinen Anlass zu geben scheint. Unvermittelt auch, weil Maria sowohl in Lukas 10 wie in Johannes 11 ja doch als die Abwartende, als die Empfangende beschrieben wird. Sie sitzt zu Füßen Jesu und lauscht seinen Worten. Ja, in Johannes 11 ist es noch deutlicher, während Martha zu Jesus hinstürmt, als sie hört, dass er kommt und sich bei ihm beklagt, wärest du da gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Warum warst du nicht da? Jetzt ist es zu spät. Du magst ja noch beten, aber jetzt ist er tot. Heißt es von Maria, sie bleibt sitzen und wartet, bis Jesus sie ruft. Und erst als er sie rufen lässt, steht sie auf, kommt zu ihm und weint und klagt bei ihm. Sie ist also von der Darstellung her nicht die, die Initiative ergreift, sondern sie ist rezeptiv, sie ist empfangend und abwartend. Wir haben im Deutschen einen Begriff, der zweideutig ist und so gut bei Maria sich klären lässt. Der Begriff der Passivität. Passivität bedeutet ein Doppeltes, nämlich einerseits untätig sein Und so mögen wir der Maria in Lukas 10 mit Martha vorwerfen, warum verhältst du dich so passiv und lässt deine Schwester alleine dienen? Warum bist du untätig? Erst durch das klärende Wort Jesu und durch unseren heutigen Predigttext zeigt sie, ja, sie ist passiv, aber nicht im Sinne der Untätigkeit, sondern im Sinne des Empfangens, der Bezogensein, des Bezogenseins auf Christus, auf Gott. Sie schaut in seine Augen. So saß sie, Lukas 10, dort zu seinen Füßen. Und sie schaute auf die Lippen und las von ihren Lippen ab, als würde es ihr zu lange dauern, bis ihre Ohren durch die Schallwellen mitbekommen, was er sagt. Und sie wollte es von den Lippen schon mit den Augen ablesen. Ungeduldig wartete sie auf sein Wort. Sie war eine Empfangende. Und damit hat sie das Wesen unserer Gottesbeziehung beschrieben und gelebt. Wir sind als Christen immer Empfangende gegenüber Gott. Nicht nur bei unserer Bekehrung, bei der Taufe, beim zum Glauben kommen. Wir sind es immer, denn Gott ist das Leben. Wir sind die, die Leben empfangen. Er ist das Licht. Wir sind die Beschienenen. Er ist die Quelle. Und wir sind die, die überfließen dürfen an andere und geben, was wir von Gott empfangen. Sind wir passiv im Sinne von untätig, so wenig wie Maria sollen wir das sein. Ein Christ, der seinen Glauben nicht lebt, der lebt in einem Selbstwiderspruch. Aber das Problem der Martha war, sie wollte nicht passiv sein im Sinne der Untätigkeit, also wurde sie aktiv, aber ihre Aktivität war nicht die Reflexion dessen, was sie von Jesus empfing, sondern nach ihrem besten Wissen und Gewissen. War es eine Aktivität des Sorgens, der Fürsorge und der Mühe. Und sie geriet vor lauter Aktivität in den Aktionismus. Und das ist etwas anderes, wenn ich nicht aus der Ruhe, der Wesentlichkeit, nicht aus der Mitte heraus handle, sondern in Panik und Aufgeregtheit und Versorgen. Dann besteht die Gefahr, dass ich mit meinem Aktionismus mehr Porzellan zerschmeiße, als ich gesund und gefüllt und richtig auf den Tisch stelle. Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Maria aber hat das bessere Teil erwählt. Und nun heißt es, hat Jesus etwas gesagt? Nein. Hat Jesus etwas befohlen? Nein. Hat Jesus sie gerufen? Nein. Maria ergreift das erste Mal von sich aus die Initiative. Sie hat lange genug empfangen, um nun überfließend wahrzunehmen, heute ist alles anders. Als ich Lukas 10 in die Augen meines Herrn schaute, da strahlten sie und ich habe den Himmel reflektiert gesehen in seinem Gesicht. Als ich in Lukas 10 hörte, wie Jesus von seinem himmlischen Vater und seiner Liebe sprach, da reflektierte sich die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu und seine Freude war ansteckend und überwältigend. Das erste Mal stellt Maria fest, heute strahlen diese Augen meines Herrn nicht. Heute suchen sie. Heute sind sie irritiert. Heute reflektieren sie Angst und Sorge. Und Jesus sollte es ausdrücklich anschließend seinen Jüngern sagen: Jetzt ist meine Seele erschüttert und betrübt. Und in Gethsemane sagt er, er bittet sie, er bittet die Jünger für sich selbst. Wann hat er das getan? Wann hat er je etwas für sich erbeten? Immer hat er gegeben. Immer die Not, die Fragen der Jünger gesehen. Wachet mit mir und betet mit mir. haben die Jünger es auf dem Weg nach Jerusalem gemerkt, dass diese nun beginnende Woche eine ganz andere Woche ist? Nein, sie waren nur mit sich selbst beschäftigt, ihrem Geltungsdrang, ihren Problemen und ihren Anliegen. Haben sie wenigstens in Gethsemane mit ihm gewacht, wenn er es doch schon ausdrücklich sagt, ich weiß ja, wir Männer sind mit dem Sehen und dem Ahnen der Gedanken immer etwas langsamer als die Frauen, aber wenn er es doch ausdrücklich sagt, dann werden sie doch gewacht haben. Nein, sie sind eingeschlafen. Ist das nicht beschämend? Maria aber sieht, heute ist alles anders. Am Grab des Lazarus hat mein Herr mit mir geweint. Und er hat nicht geweint, weil er nicht gewusst hätte, dass er ihn auferwecken würde, denn das war ihm doch vorher schon klar. Er hat aus Mitleid mit mir geweint. Er ist der Herr, der mit uns leidet. Der Hebräerbrief schreibt, der Hohepriester, der uns so gut versteht, weil er alles selbst gelitten hat, was wir leiden. Und wir finden bei ihm Trost, der uns so gut versteht. Und heute nimmt Maria wahr, es ist alles anders. Heute braucht Jesus jemand, der mit ihm weint. Als er am Kreuz hing, haben es ja auch die anderen Frauen wahrgenommen. Aber Maria hat es an Jesus gesehen. Diese Situation ist anders. Und was macht sie? Nun, sie macht etwas Unglaubliches. Sie geht hin und nimmt offensichtlich ihre gesamte Mitgift, die sie hatte, ihr gesamtes Vermögen, ihre gesamte Sicherheit, die sie hatte. Denn wir erfahren von Judas anschließend die Preiseinschätzung 300 Denare. Matthäus 20 bekommt ein Tagelöhner am Tag einen Denar. Das heißt ein komplettes Jahresgehalt. Maria konnte gar nicht mehr besitzen. Es muss ihr ganzes Vermögen gewesen sein, ihre ganze Sicherheit. Und sie nimmt dieses Geld und kauft nicht ein Eau de Toilette, das muss reichen, mit Rabatt gekauft. Sie kauft ein Parfum. Den Unterschied lernen wir Männer erst, wenn wir das erste Mal so verliebt sind, dass wir große Geschenke machen wollen und erschrecken dann am Regal, wenn wir die Preise lesen und reiben uns die Augen, dass man für sowas dreistellig ausgeben kann. Maria hat mehr als dreistellig ausgegeben. Es war wohl ihr ganzes Vermögen. Und sie schüttet es über die Füße Jesu aus. Sie salbt die Füße Jesu. Es sind unter euch die Bibelfestesten, die jetzt etwas zuckten und irritiert waren, wie die Füße. Ich meine mich zu erinnern, von Markus her und Matthäus her, dass doch von dem Kopf die Rede ist. Wie kommen denn plötzlich die Füße hier herein? Nun, wir haben zwei getrennt zu betrachtende Salbungen. Also ich meine nicht dieselbe Salbung in zwei Evangelien, sondern in der Evangelienüberlieferung zwei ganz getrennte Überlieferungen. Die eine ist die Salbung Lukas 7, 36 bis 50 durch eine Sünderin. Da geht es nicht um die Passion. Da geht es darum, dass dem gerechten Simon deutlich gemacht wird, was erste Liebe ist. Die Sünderin bekommt so viel geschenkt, dass sie nicht anders kann, als die Füße Jesu zu salben. Und da sie, bevor sie zum Salben kommt in Lukas 7, so aufgelöst ist, dass sie weint und mit den Tränen die Füße Jesu benetzt und damit in der Öffentlichkeit eine skandalöse Situation schafft, dass sie als Frau in der Öffentlichkeit einem Mann sich überhaupt nähert und ihn berührt und dann auch noch mit den Tränen seine Füße benetzt, ist skandalös für das antike Empfinden. Und dann weiß sie sich nicht zu helfen, was sie jetzt damit macht. Und sie hat ja kein Taschentuch mitgebracht, das ist ja nicht inszeniert wie bei einem Hollywood-Film. Also hat sie keine andere Lösung, als ihr Haar zu lösen und mit dem langen Haar gelöst die Füße abzuwischen. Dass sie damit natürlich den Skandal perfekt machte, das ist für jüdische Wahrnehmung ganz evident. Aber sie war so überwältigt, dass sie impulsiv handelte und den Knigge völlig vergessen hatte, wie er damals gegolten hat. Und nachdem sie es abgewischt hatte mit ihren Haaren, hat sie dann die Füße, wie geplant, gesalbt. Das Motiv der Füße bei der Salbung hier in Johannes 12 und bei Maria, ist doppelt motiviert. Es sind die Füße, zu denen sie doch die ganze Zeit gesessen hat. Es sind die Füße, die ihr am nächsten waren von Jesus, in der ehrfürchtigen Haltung, dass sie zu ihm aufschauend zu seinen Füßen saß, um von ihm zu lernen. Und so wie in Lukas 7 ist mit diesem Motiv der Füße ausgedrückt über das Salben des Hauptes hinaus. Das Salben des Hauptes ist Ausdruck der Verehrung. Aber wenn ich die Füße umfasse und küsse, wenn ich die Füße salbe, dann ist es die Proskynese, die kniefällige Verehrung. So haben nach Matthäus die Frauen auf dem Rückgang vom Grab, als Jesus ihnen begegnete, seine Füße umfasst und ihn kniefällig verehrt. Es ist die Verehrung des Herrn. Warum macht Maria das? Nun, sie nimmt wahr, dass sie passiv empfangend von Jesus so viel erhalten hat. Er in seinem Reichtum sie überschwänglich beschenkt hat. Vollkommene Freude verheißt Jesus den Jüngern. Das hat Maria erfahren. Lebenswasser, lebendiges Wasser, überfließend, sodass man es teilen muss und anderen weitergeben muss. Das hat sie erfahren. Und jetzt ist eine Situation, in der ihr Herr leere Hände hat und empfangen ist. Da kann sie nicht nur Worte stiften. Da kann sie ihm nicht nur eine Träne schenken. Sie kann nicht anders, als sich selbst zu schenken, sich selbst hinzuwenden und ihre Liebe zum Ausdruck zu bringen. Nicht etwas will ich dir geben. Alles will ich dir geben, was ich habe und bin. Welch ein Ausdruck von Liebe, welch ein Ausdruck von Initiative und Aktivität. Haben wir bei Lukas 10 immer noch den zweifelnden Beigeschmack gehabt? Wurde hier nicht eine Passive in ihrer Passivität bestätigt? Und wir denken an die Generationen X, Y und Z, wo wir Altklugen, die vermeintlich als Jugendliche so viel Initiative hatten und so viel besser waren, den werfen wir gerne vor, wo ist heute die Verbindlichkeit? Wer ergreift mal die Initiative? Wo ist denn Einsatz? Bei uns war alles anders, denn die Distanz der Erinnerung verklärt ja die eigene Biografie. Je weiter unsere Anfänge zurückliegen, desto heldenhafter wird unsere Vergangenheit. Und so mag man sagen, also der heutigen Generation Z möchten wir Lukas 10 überhaupt nicht, überkleben wir besser, das möchten wir ihnen in der Bibelstunde gar nicht zumuten. Die fühlen sich ja nur bei ihrem Rumdrücken um den Küchendienst ermutigt. Ich habe es ja schon immer gesagt, rumsitzen und chillen ist viel geistlicher, als dass man aktiv wird. Aber das ist eine Entschuldigung, die wir selber haben. Es geht nicht um die Bestreitung von Initiative und Aktivität und Vitalität. Es geht darin, worin sie begründet ist. Und das Haus war voll vom Geruch der Salbe. Was beeindruckt den Himmel noch mehr als der Zwiebelduft unserer Kochkünste? Was beeindruckt die Engel noch mehr als der Schweißgeruch unserer christlichen Aktivität? Es ist der Wohlgeruch unserer Liebe zu Gott und zu anderen. Alle Liebenden unter uns wissen es genau. Man kann Liebe durch nichts kompensieren. Es gibt keinen Ersatz für die Liebe. Und so sehr wir bemüht sein mögen, durch Worte, durch Beschwörungen, durch Geschenke Liebe zu ersetzen, ist es nicht möglich. Man sagt oft bei Kindern, die zu wenig Liebe haben, aber dafür verwöhnt sind, na, die sollen doch zufrieden sein, die kriegen doch so viel Geschenke. Aber Kinder spüren, ob Geschenke von Herzen kommen oder aus schlechtem Gewissen. Kinder brauchen nicht das tausendste Spielzeug zu all dem, was sie schon auf den Müll geworfen haben. Kinder brauchen unser Herz, unsere Wertschätzung und unsere Zuwendung. Und so ist es in unseren Ehen. Es geht nicht darum, dass die Männer eine 14. Rose beim nächsten Muttertag zu den 12 vom letzten Jahr dazu tun, wenn das ganze Jahr nicht Ausdruck der Liebe ist. Dann sind auch Rosen willkommen, aber doch nicht als Ersatz für die Liebe. Maria, sie salbt aus Liebe und das Haus war voll vom Geruch der Salbe. Da sprach einer der Jünger, und Judas repräsentiert im Zwölferkreis ja die Kehrseite, die Schattenseite des Jüngerseins. Er ist der Repräsentant dessen, der wohl nachfolgt, aber nicht mit seinem Herzen nachfolgt und ihn am Schluss ja sogar verrät. Und er versucht, sein Anliegen zu rationalisieren und zu sagen, hätten wir nicht besser das Geld, das wir investiert haben, das sie investiert hat, in dieses unglaublich überteuerte Salböl, hätten wir das nicht besser den Armen gegeben? Das ist ein gemeines Argument, weil er nämlich jetzt hier auf der sozialen Schiene versucht, das Problem zu wenden. Und Johannes lässt ihm das gar nicht durchgehen und er informiert uns gleich, wie er das einschätzt, dass nämlich das nicht aus Wahrhaftigkeit und Nächstenliebe gesagt war, sondern aus Berechnung. Es ist ja heute so einfach, für einen guten Zweck die schlechtesten Methoden anzuwenden. Es ist ja so einfach, zur Rettung der Welt und zur Rettung der Gesellschaft und zur Rettung der Kirche alles Mögliche an Aktivismus und Aktionismus vorzuschreiben, ohne dass man bedenkt, was eigentlich wirklich hilft und was weiterführt. Ja, das, was Maria tat, war verschwenderische Liebe. Aber Liebe ist niemals vergeudet. Liebe fragt nicht nach dem Preis und nach der Gegenleistung. Liebe ist verschwenderisch, aber Liebe ist nie vergeudet, weil sie immer wieder Liebe weckt und Liebe zeugt und zur Liebe wird. Und Jesus nimmt sie in Schutz und er tut es auf doppelte Weise. Zunächst einmal antwortet er auf rabbinischer Ebene ganz geschickt, denn das Argument bei Judas hinter dem Argument war, das wäre doch eine Barmherzigkeit, eine gute Tat, ein gutes Werk. Es wird in den 613 Geboten und Verboten des Mose vieles geboten und verboten, an das wir uns halten sollen. Aber das ist ja nicht verdienstvoll, das müssen wir ja tun, weil es ja geboten ist. Aber unter Rabbinen, den Pharisäern vorher, gab es dann die Frage, gibt es nicht Dinge, die über das Gebotene hinausgehen? Und dann tue ich ja mehr Gerechtigkeit, als von mir gefordert ist. Also das zweimal Fasten in der Woche ist im Gesetz nicht vorgeschrieben. Wenn ich das tue, ist es verdienstvoll. Das Geben von Almosen über die gebotenen Abgaben hinaus, das ist eine gute Tat und ein gutes Werk. Und Jesus kontert auf der Ebene der Halacha, der Auseinandersetzung um die Anwendung des Gotteswillens und der Gebote und sagt, wertet doch das Verhalten der Maria als Salbung zu meinem Begräbnis. Denn die Salbung eines Toten ist eine gute Tat. Er argumentiert also zunächst auf dieser Ebene des rabbinischen, des pharisäischen Rechtes. Es ist eine gute Tat. Aber das eigentliche Argument ist ein ganz anderes. Maria tut das, was in dieser Situation das Angemessene und das Richtige und das Gebotene war. Die andere Maria Magdalena und die anderen Frauen werden am Ostermorgen zum Grab kommen, um in derselben Absicht Jesus zu salben zum Begräbnis. Aber sie kommen zu spät. Die richtigen Frauen kommen mit der richtigen Absicht zu dem Richtigen, aber sie kommen zu spät, denn Jesus ist nicht mehr tot, er ist nicht mehr bei den Toten, er ist auferstanden. In der Liebe erfassen wir das Wesentliche und den richtigen Augenblick. Gott will nicht, dass wir uns in Aktionismus verschütten. Und die Gefahr ist bei uns so groß, weil die Not so groß ist, dass wir alles tun wollen und damit nichts richtig. Dass wir allen gerecht werden wollen und damit keinem konkret. Dass uns, und da sind die heutigen Medien ja eine Versuchung, mit aller Not der ganzen Welt innerhalb von 15 Minuten konfrontiert werden. Und was bewirkt es bei uns? Was hat es in der Corona-Krise bewirkt? Was hat es am Anfang des Ukraine-Krieges bewirkt? Nicht, dass wir wesentlicher wurden, sondern dass wir hysterisch wurden, dass wir aktionistisch wurden, dass wir panisch wurden und dann nichts mehr richtig gemacht haben. Maria konzentriert sich auf Jesus und sie weiß, was jetzt richtig ist. Als die richtige Person am richtigen Ort bei der richtigen Person das Richtige zu tun, hier und jetzt. Wir meinen, wenn wir nur alles das tun, was Jesus uns gesagt hat, und die Evangelien und die Apostel haben so eine große Liste von To-Dos, von Geboten, von Anweisungen, dann sagen wir, dann brauchen wir doch morgens gar nicht mehr Gott zu fragen, Christus, was willst du heute, dass ich es tue? Was willst du heute durch mich leben? Mein Schöpfer, wie willst du durch mich Erschöpften das schaffen? Sondern wir haben den Eindruck, wir kennen es ja schon genug, also rennen wir in den Tag und tun eben das, was uns vor die Füße fällt. Nur das, was sich aufdrängt, ist nicht immer das Wesentliche. Ich möchte es fast umdrehen. Das, was sich aufdrängt, ist in der Regel das Unwesentliche. Und wir brauchen Ruhe, Christusbezug und wir müssen in uns, in Christus gemittet sein, um das Aufdränglerische zu trennen von dem Wesentlichen. Du bist nicht für alles verantwortlich. Du hast nicht alle Aufgaben. Und die Aufgabe der Maria war es, weder Apostel zu werden noch Evangelist, sondern sie sollte das sein, was Christus ihr zugedacht hat. Und ich merke es immer wieder, wenn man das thematisiert, dass Leute verlegen sagen, ja, was ist denn meine Berufung? Was will denn Christus durch mich tun? Bisher habe ich immer nur vieles getan in der Hoffnung, dass das Richtige dabei ist. Aber wir sollen nicht vieles tun, wir sollen das tun, was Christus durch uns tun will. Wie viel Zeit vergeuden wir, und in meinem Umfeld, kirchlich wie an der Universität, habe ich so viele Menschen kennengelernt, die ein Leben lang Zeit vergeudeten, um etwas zu gelten, um etwas zu werden, um einen Status zu erreichen, um sich das Gefühl der Unentbehrlichkeit in dieser Gesellschaft zu verschaffen. Und was ist, wenn sie pensioniert werden, in Rente gehen? Was ist, wenn sie sterben? Nicht nur sie verwelken, sondern ihr ganzes Lebenswerk ist vergessen. Ich erinnere mich an einen Professor, der emeritiert wurde, und da die Studenten ja so im Takt von 4 bis spätestens 8 Semestern wechseln, 3 Jahre später das dann mitbekam, dass an derselben Fakultät mit seinem Namen kein einziger Student mehr was anfangen konnte. Das war für den also die schwerste Krise vor seinem Sterben. Nicht, dass er sagt, ein Leben lang habe ich meterweise Bücher geschrieben und war in Gremien drin und habe wichtig getan. Und kaum bin ich 3 Jahre weg, kennt mich kein Mensch mehr. Ja, investiere in dich. Und es ist vergeudet. Investiere in die Liebe, verschwende dich an Christus und du wirst bleibende Werte schaffen. In der Parallele Markus 14,9, die wir zum Schluss betrachten wollen, sagt Jesus zusätzlich, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Unglaublich. Wir kämpfen unser ganzes Leben um Selbstentfaltung, Anerkennung und Herausragen. Und es verwelkt wie das Gras. Es wird sich keiner daran erinnern. Und das, was du heute noch für unentbehrlich für die Welt gehalten hast in deinem eigenen Leben, das wird man morgen nicht mehr kennen. Maria war absolut nicht mit sich selbst beschäftigt an diesem Tag. Sie hat absolut nicht an ihre Selbstentfaltung gedacht. Sie hat auch nicht aus schlechtem Gewissen gehandelt. Sie hat nicht aus Pflicht gehandelt. Sie hat nicht den Hintergedanken gehabt, wenn ich jetzt so viel investiere, dann kriege ich das bestimmt gelohnt. Denn sie sah ja, wie ihr Herr leidet, und das Thema war ein anderes als irgendwelche Herrlichkeiten in der Zukunft. Sie hat nur aus Liebe, Dankbarkeit und Einsicht in die Situation ihres Herrn gehandelt. Und was ist damit? 2000 Jahre später sitzen wir hier zu Hunderten zusammen und haben Maria als beschämende Lehrerin für unseren Glauben. Unglaublich. Ich weiß nicht, ob man in 2000 Jahren über dich oder mich noch reden wird, aber der Gedanke würde ja auch schon wieder alles verderben. Ich weiß aber, dass alles, was du aus Liebe zu Jesus tust, alles, was du aus Liebe zu Menschen tust, und wenn es noch so verschwenderisch ist und wenn es noch so selbstlos ist, von bleibender Bedeutung ist. Wie es der Apostel Paulus zum Ausdruck bringt, 1. Korinther 3, Vers 11. Es wird sich einmal erweisen, was in unserem Leben Gold, Silber und Edelstein ist. Das ist die Liebe zu Gott von ganzem Herzen. Verherrliche dich, und es interessiert keinen Menschen. Verherrliche Gott, und es hat Gültigkeit für die Ewigkeit. Lob dich selbst, und die anderen kichern nur und finden es peinlich. Lobe Gott, und der ganze Himmel stimmt in dein Lob ein. Eigentlich müsstest du, wenn du ein Egoist bist, eigentlich müsste unser alter Adam und unsere alte Eva, wenn sie denn nur denken könnten und wenn sie denn nur konsequent wären, sie müssten eigentlich sich bekehren, an Christus glauben und nur noch zur Verherrlichung Christi leben. Dann hätten sie endlich das, was sie damals im Paradies von der Schlange vorgegaukelt bekamen, aber an der falschen Stelle suchten. Gottes Herrlichkeit teilen und an seinem Leben teilhaben. Liebe Gott von ganzem Herzen und du findest dich selbst. Verschütte dein Herz in Liebe zu Christus und du wirst reicher sein, als du je warst. In der Liebe werden wir durch Mitteilen reicher und durch Teilen beschenkt. Das Haus war voll vom Wohlgeruch der Salbe. Es geht nichts über unsere echte Liebe zu Gott. Und wenn wir die einmal entdecken und leben, dann können wir nicht anders, als sie mit anderen zu teilen. Im Überfluss. Wollen wir beten? Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du auf diese Welt gekommen bist und hast uns das Herz deines Vaters offenbart, dass du die Herrlichkeit und die Liebe deines himmlischen Vaters uns beschrieben hast, uns vorgelebt hast, uns offenbart hast in Worten, Zeichen und Taten. Hab Dank, dass du uns dein Evangelium geschenkt hast, sodass wir nun über 2000 Jahre hören dürfen von dem, was du gelebt und getan hast, deiner Hingabe aus Liebe bis ans Kreuz und deiner Auferstehung in das ewige Leben, wo du jetzt lebst mit deinem Vater und auf uns wartest und in deinem Geist in unserem Herzen wohnen willst. Entschuldige, wo wir heute Morgen, wo wir in den letzten Wochen und Monaten nur mit uns beschäftigt waren, wie damals die Jünger. entschuldige, wo wir dachten, dass wir durch unseren Aktionismus, unser Engagement und unsere Taten unsere Pflicht abgeleistet hätten, wo wir wichtig sein wollten, anstatt wesentlich zu sein, wo wir dich aus den Augen verloren hatten. Danke, dass wir, wann immer wir dein Wort studieren, zu deinen Füßen sitzen dürfen, heute wie damals Maria. Und schenk es doch, dass auch unsere Herzen und Augen geöffnet werden, dass wir dich wahrnehmen, uns mit dir freuen und mit dir weinen, wenn du auf diese Welt schaust, auf deine Gemeinde, auf uns. Herr, lass uns nichts als offen sein für deine Liebe. Wenn unsere Liebe zu dir in deiner Liebe zu uns gründet, dann wollen wir uns immer mehr beschenken lassen, wie die Sünderin in Lukas 7 und wie Maria hier in Lukas 10 und in Johannes 12. Danke, dass du uns gehörst und wir dir. Danke, dass du unser Leben bist, unsere Auferstehung und unsere Liebe. Alles wollen wir von dir bekommen, um dir alles zu geben. Amen.